Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Am Mikrofon ist heute Petra Ries. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist ein Mann, der auf die Frage nach seinem Beruf angibt, Cellist. Und er meint damit auch Professor für Kammermusik und Violoncello seit 1987 an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Außerdem ist er Kulturmanager und hat das internationale Mendelssohn-Festival in Hamburg ins Leben gerufen, das in diesem Jahr vom 11. bis zum 24. September stattfinden wird. Auch darüber sprechen wir heute in Klassik à la carte. Herzlich willkommen, Niklas Schmidt.
Guten Tag.
Herr Schmidt, in einem Monat beginnt in Hamburg das International Mendelssohn Festival. Felix bedeutet der Glückliche. Sind Sie glücklich, dass es das Mendelssohn Festival in Hamburg gibt?
Ja, sehr. Ich finde, die Mendelssohn-Musik kennt jeder und jeder weiß darüber. Aber dass Mendelssohn in Hamburg geboren ist, das weiß vielleicht nicht jeder. Und dass man ihm mal ein eigenes Festival widmet, kann ja nun wirklich überhaupt nicht schaden.
Haben Sie das Gefühl, das war höchste Zeit, das mal zu machen?
Nein, irgendwie, das ist so eine gewachsene Sache mit dem Mendelssohn. Ich liebe die Musik von Mendelssohn. Wie gesagt, er ist in Hamburg geboren. Ich habe viel Kammermusik gemacht. Ich finde, ihn einfach zu ehren, ihn als Namensgeber zu nehmen, finde ich einfach notwendig. Brahms gibt es ja relativ viel in Hamburg schon. Und es war für mich einfach das Ergebnis langer Jahre.
Wir werden im Laufe der Sendung erfahren, dass in dem Mendelssohn-Festival sehr viel mehr steckt als nur Felix. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Danke.
Sehr schnell unterwegs. Jeu di Menuhin mit dem Philharmonia Orchestra. Das war der temperamentvolle Danse Russe aus dem Ballett Schwansee von Peter Tschaikowski hier bei uns auf NDR Kultur in Klassik à la carte. Heute ist der Cellist Niklas Schmidt zu Gast, der selbst mit Jeu di Menuhin das ein oder andere erlebt und sogar mit ihm zusammen gespielt hat, Herr Schmidt.
Ja, gespielt. Also ich war in Gstaad, als er sein Festival gründete, quasi als junger Mensch durch meinen damaligen Cellolehrer Wolfgang Mehlhorn mit hingekommen und das war immer ganz interessant. Ich war bestimmt 2 oder 3 Jahre immer vor Ort, habe am Festival mitgespielt, vor allen Dingen mit einem Orchester, das nannte sich Camerata Lisi. Alberto Lisi war so der berühmteste Schüler von Jeu di Menuhin und natürlich war da auch Jeu di Menuhin. Einmal durfte ich mit ihm Brahms Sextett spielen, das kann ich mich gut erinnern. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das überstanden habe, weil ich war sehr jung. Ich habe keine Erinnerung daran. Sonst waren es immer die Konzertreisen auch mit der Camerata Lisi. Das war so ein Streicherensemble mit vielleicht 12, 13 Musikern. Alles eben ausgewählte Schüler von überall, eigentlich aus der Welt. Hochintensive Zeit, habe ich sehr viel gelernt. Also Alberto Lisi vor allen Dingen auch als Lehrer. Der war ja Geiger, aber hat mir als Lehrer eben sehr viel bedeutet. Hatte natürlich sehr merkwürdige Methoden, aber trotzdem.
Merkwürdige Methoden reizt ja zu einer Nachfrage.
Ja, gut. Also, ich kann mich erinnern, dass wir ein Quintett zusammenspielen und ich konnte etwas cellotechnisch nicht, also mit dem Bogen. Und er schlug mir dann irgendwie mit dem Bogen so leicht auf die Hand. Und das ging dann auch so weit, dass ich war ja noch nicht 18 und irgendwann hatte ich dann den Führerschein und die Ehre war immer, dass man dann den VW-Bus fahren durfte mit der Camerata und das durfte ich nicht, weil ich nicht gut genug war und dann irgendwann nach dem Konzert wedelte er dann mit dem Schlüssel und dann habe ich wohl gut genug gespielt und dann durfte ich auch fahren. Also das waren diese Methoden. Die kann man, glaube ich, heute nicht mehr anwenden, aber die haben mich geprägt.
Heute gibt es kleine Smileys in die Schulhefte vielleicht, ich weiß es nicht. Das war 1977, als Menuhin das Festival in Gstaad im Berner Oberland in der Schweiz, ein sehr ruhiger Ort, aber auch ein Ort, den Promis sehr mögen, eingeführt hat. Was ist das Besondere dort, was es sonst nirgend gibt? Was kann man dort mitnehmen? Sie sagten es gerade schon, da werden die Besten weltweit ausgewählt, um dort unterrichtet zu werden, um dort spielen zu dürfen. Was nimmt man da am wichtigsten mit?
Also die Begegnung mit den großen Meistern. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mit Wilhelm Kempf gesprochen habe, dass Maurice Gendron, der Cellist, mit wehendem Schal durch die Kirche in Sahnen ging. Das hat mich alles sehr beeindruckt, aber ich war ja wirklich sehr, sehr jung. Mir hat das viel gebracht an Eindrücken. Das Reiche in der Stadt habe ich natürlich bemerkt an den vielen Range Rovers, wo die Sitze in Plastik noch verpackt waren, die einfach nur da rumstanden.
Ja, so, da sind Leute wie Tony Curtis und Gunter Sachs abgestiegen auch, ne?
Ja, also aber das habe ich so natürlich nicht empfunden, weil ich ja in einer ganz anderen Welt dort gelebt habe. Und ich war aber auch nicht wirklich ganz gelebt. Ich bin immer mal 2-3 Wochen da gewesen. Das ging über einige Jahre. Und das meiste waren eben die Konzertreisen.
Kann man dort oder konnte man dort den Menuhin-Geist so ein bisschen spüren? Und wenn ja, kann man den beschreiben?
Den konnte ich sehr spüren. Also ich war total beeindruckt von der Persönlichkeit, muss ich sagen. Seine Konzentrationsfähigkeit vor dem Konzert. Dann saß ich ja fast neben ihm beim Einspielen oder so. Und er sich ein Tuch über die Geige spannte und bestimmte Bewegungen machte, um sich selber einzustellen. Den Arm schwang und ich fand das unheimlich beeindruckend. Und diese Ruhe, die er ausstrahlte. Auch wenn wir dann noch an anderen Plätzen auch zusammenkamen und eben auch mal zusammen spielten. Ich habe ihn auch begleitet mit der Kamerata relativ oft, mit kleinen Violinkonzerten oder sowas. Kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, dass die Persönlichkeit mich sehr getroffen hat. Und das ist es ja, die hat man oder die hat man nicht.
Sie selbst sind jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einer Persönlichkeit geworden, die selbst Kurse, Meisterkurse und Festivals organisiert. Sie haben ihr Leben der Kammermusik gewidmet, kann man sagen, dem Geist der Kammermusik, dieser speziellen Art der Kommunikation auch. Was, die Frage darf man stellen. Was ist das, was Sie da besonders bewegt seit Jahrzehnten? Manche Leute sind der Sinfonie verfallen, Sie offensichtlich weniger.
Ja, es ist sehr schwer zu sagen, weil alles das, was ich getan habe, ist so aus dem Bauch herausgewachsen. Also die Liebe zur Kammermusik natürlich als Musiker im Trio Fontenay lange Jahre, fast 20 Jahre. Dann die Entscheidung, gar nicht mehr zu spielen, mit dem Trio aufzuhören, auch für 10 Jahre, war ja auch keine intellektuelle Entscheidung, sondern das ist einfach so über mich gekommen. Und ich hatte auch nie vor, dann mal auch irgendwann wieder anzufangen. In der Zeit hatte ich sehr viele Veranstaltungen gegründet und mir Sachen ausgedacht, aber auch nicht bewusst auf dem Papier, sondern das ist auch einfach gewachsen und ich wollte das dann mal machen und probieren und hatte so den Eindruck, man muss es einfach machen. Dazu hatte ich eine sehr große Erfahrung gehabt. Das hat mit dem Schloss Elmau zu tun. Da gab es eine berühmte Dame, Sieglinde, da spielten alle Musiker, auch Yehudi Menuhin auf dem Schloss Elmau. Wissen Sie, da, wo der G7-Gipfel stattfand. Das war so ein merkwürdiges Schloss dort. Ein Geist wehte da und man machte Musik und alle waren da. Als ich das erste Mal mit dem Trio spielte, saß das gesamte Amadeus-Quartett in der ersten Reihe zum Beispiel. Und diese Sieglinde wurde 80 und ich hatte mir dann was ausgedacht, ich mache für sie mit jemand anders zusammen ein Fest. Zudem erschienen dann fast 600 Menschen, die alle Musik machten. Von Barbara Hendricks über, Sie können sich gar nicht vorstellen, wer da alles war. Und ich habe dann gelernt, wenn man sie fragt und es um eine Person geht, die man verehren kann, dann kommen alle und niemand redet über das Geld, alle wollen einfach nur dabei sein. Und dann habe ich gelernt, veranstalten ist eigentlich was Einfaches. Wenn da Liebe dahinter steckt, wenn man es gerne tut, wenn es in sich logisch ist und wenn es schön ist. Und das war so der ausgehende Moment dafür, dass ich überhaupt angefangen habe, Veranstaltungen zu machen. Und dann fing es eben an, Schwäbischer Frühling, den gibt es heute noch, Potsdamer Schlössernacht, alles solche Sachen. Das war aber in der Zeit, wo ich gar nicht spielte, für 10 Jahre. Und das hätte ich neben dem Spielen sicherlich so auch nicht schaffen können.
Ja. Stichwort Liebe. Sie lieben die Musik und haben sich bei uns einen Titel gewünscht, der das sehr thematisiert von Franz Schubert an die Musik, speziell mit einer Frauenstimme, weil Sie das auch bei dem Mendelssohn-Festival so eingeplant haben.
Das ist ja nun nicht von Mendelssohn, aber es ist vor 200 Jahren veröffentlicht worden, 1817. Ich stelle mir diese Zeit eben so schön vor, wie die jungen Mendelssohn-Geschwister Fanny und Felix sich zum Beispiel dieses Schubert-Lied einfach anhören, was die Musik eben so schön schreibt. Also du holde Kunst, ich danke dir dafür als Textzeile. Das ist das Motto des Mendelssohn-Festivals. Etwas merkwürdig, weil es von Schubert ist. Aber die ganze Verknüpfung untereinander, unter den Komponisten, die Messages, die man sich mit solchen Werken gibt in der Zeit, das wollte ich irgendwie herausstellen. Und dieses Lied ist auch einfach besonders schön.
Über die Messages werden wir dann gleich noch reden. Die Musik von Franz Schubert nach einem Text seines Freundes Franz von Schober. Und hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1958, die in Hannover entstanden ist, in den NDR-Musikstudios mit Christa Ludwig, Sebastian Peschko am Klavier. Christa Ludwig, sie hatte damals 54, 55 auch in Hannover ein Engagement. Und Sie, Herr Schmidt, haben sich eine Aufnahme dieses Liedes gewünscht mit Frauenstimme. und finden auch, dass Frau Ludwig, wie Sie mir gerade gesagt haben, das auch sehr persönlich interpretiert hat. Warum ist das so wichtig?
Ich finde, sie stellt sich natürlich hinter das Lied, sie stellt sich hinter die Komposition, aber man hört doch ihr sehr persönliches Engagement, ihr Gefühl, ihr Herz. Und das ist mir immer sehr wichtig. Ich habe eine junge Dame eingeladen nach Hamburg, die das Lied unter anderem singen wird. Wir werden das mit Streichquartettbegleitung machen.
Sophie Juncker.
Sophie Juncker. Mhm. Und das ist eine sehr junge Musikerin aus Belgien, die gerade auch, es gibt ja auch einiges an Koloratur, was gesungen wird auf dem Festival, die einfach eine sehr schöne Stimme hat und die sehr geeignet mir dafür zu sein scheint, hat Händel-Wettbewerb in London gewonnen. Ist eine jüngere Sängerin. Es ist gar nicht so leicht, eine Sängerin oder einen Sänger für so ein Festival zu gewinnen, weil ich weiß, vor 2 Jahren habe ich damit angefangen und das war dann die 20. am Ende, die Sängerin, die dann wirklich kam. Weil Sänger sind tatsächlich unglaublich beschäftigt mit Engagements. Wenn sie engagiert sind an einer Oper,
oder
die alles machen. Wenn sie eine Händel-Oper singt und dann gibt es eine Produktion, dann ist sie 6 Wochen weg. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die fand ich ganz interessant, dass jedes Metier so ihre eigenen Gesetze hat.
Weil umgekehrt, korrigieren Sie mich, wenn meine Beobachtung falsch ist, habe ich den Eindruck, dass Liederabende jetzt gerade auch in Deutschland in den Konzertprogrammen nicht, sagen wir mal, überbordend vertreten sind. Das mag in England anders sein, aber das ist schon ein bisschen schwierig.
Das haben wir hier auch bei dieser Schubertiade probiert und mehrere Liederabende. Man merkte schon, welche mehr besucht sind und welche weniger besucht sind. Das ist einfach rein unter Business-Gedanken her wahrscheinlich nicht lohnen für Veranstalter. Das ist aber trotzdem die schönste Musik.
Sie haben sogar einen Abend, den 17. September, so benannt, an die Musik. Da wird Musik von Purcell, Mendelssohn und Schubert kombiniert werden. Also da merkt man schon, Sie denken den Mendelssohn als Idee sehr viel weiter in Ihrem Festival immer.
Ja, den Mendelssohn, klar. Also ein reines Mendelssohn-Festival, wo man von morgens bis abends Mendelssohn spielt, dazu eignet sich das nicht, vor allen Dingen nicht für 2 Wochen. Ich finde, das kann man mit wenigen Komponisten machen. Das ist, glaube ich, für mich der Einzige, mit dem man ein eigenes Festival machen kann, ist Beethoven, weil er seine 3 ganz klaren verschiedenen Schaffensperioden hat. Mendelssohn war erstens viel zu jung dafür und das halte ich nicht für sinnvoll. Aber ich finde die Sichtweise, Mendelssohn war jemand, der andere Komponisten sehr verehrt hat. Die haben damals auch eine Sprache gehabt, auch wie Schumann über Mendelssohn zum Beispiel. Die war so ehrenvoll und man war so begeistert von etwas und hat das so nett ausgedrückt. Und ich finde diese Verbindungen, also wie gesagt, ich stelle mir ja die beiden Mendelssohn-Geschwister 9-jährig vor, wie sie dem Schubert-Lied lauschen. Und gab ja auch sonst vielleicht keine Ablenkung. Das war das, was heute vielleicht Fernsehen oder Computerspiel ist. Hat man sich ein Schubert-Lied angehört, vielleicht, keine Ahnung. Und ich stelle mir diese Situation vor, dieses ganz Persönliche da drin. Und deswegen um Mendelssohn herum, was vorher war, was hinterher war natürlich. Es ist ein bisschen kompliziert, jetzt alles zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Mhm.
Aber das kann man ja vielleicht im Festival entdecken, diese Linien, die Sie da versuchen aufzuzeigen, auch die Botschaften. Ein paar davon werden wir in der Sendung auch noch aufzeigen. Eine davon geht ganz klar zu Bach. Mhm. Mendelssohn gilt als derjenige, der die Bach-Renaissance wieder losgetreten hat. Und das ist auch eine schöne Überleitung zur nächsten Musik. Okay. Sie haben Johann Sebastian Bachs Cello-Suiten eingespielt. Ein Teil 2014, jetzt gerade im Frühjahr Teil 2 mit den Cello-Suiten. 2, 4 und 5, richtig? Und wir haben die Courante aus der Cello Suite Nummer 2 auffliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gehört habe, war ich beeindruckt von dem Beginn. Schon der erste Ton. Also das ist schon der erste Ton, hat mir so ein bisschen die Luft genommen, weil die Präsenz, die darin steckte, extrem stark war, extrem groß war. Wie wichtig sind Anfänge?
Meinen Sie direkt die Courante jetzt?
Die Courante, wir können.
Das sind die Auftakte, das Setzen des Auftakts. Ein Courante lebt ja von diesem etwas schnellen Auftakt. Ja, da, 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 da. Das ist eine Tonwiederholung meist. Und das sagt ja etwas. Wenn ich ein Wort wiederhole zum Beispiel, dann ist das zweite Mal wahrscheinlich wichtiger, weil das erste Mal hat man es nicht richtig gehört oder man will dem mehr Nachdruck verleihen. Und das ist die Kraft dieses Auftaktes vielleicht, wenn Sie das ansprechen in der Courante, um dann auf die Zählzeit 1 zu kommen. Und es beinhaltet im Grunde genommen das ganze Werk für sich. Den ganzen Charakter des Werkes, der ist da schon mit angezeigt.
Hat das auch was mit der Präsenz eines Musikers zu tun? Ich denke zum Beispiel auch an den ersten Satz eines Romans, der meistens schon ganz viel darüber aussagt oder aussagen kann.
Ja, aber trotzdem.
Wie halten Sie es mit den Anfängen?
Ja, nein, der Anfang sagt alles. Mhm. Das ist, wenn jemand die Stimme erhebt und anfängt zu reden, dann weiß dann eigentlich, ist dann schon alles da. Man hat die Persönlichkeit, sieht man hört die Stimme. In den Anfängen ist alles drin. Und es sollte nicht erst während eines Satzes, auch die Menschen, die reden, manche fangen ja einfach an zu reden und wissen erst so nach drei Sätzen, was sie eigentlich gerade reden. Also dass man schon mit dem Beginn genau weiß, der ist bei der Sache, der weiß Bescheid und darum geht's.
Und es hat Ihnen viel Spaß gemacht, diesen Bach nochmal aufzunehmen.
Aber natürlich.
Courant aus der Cello Suite Nummer 2 in D-Moll von Johann Sebastian Bach mit Niklas Schmidt. Im Frühjahr ist diese Aufnahme erschienen. Herr Schmidt, Sie sind heute unser Gast in Klassik à la carte. Ich freue mich sehr auf NDR Kultur. Sie spielen auf einem Ruggieri Cello, ja, in das Sie sich, glaube ich, mittlerweile sehr verliebt haben, das Ihnen sehr passt. Was war Ihnen denn bei dieser Bach-Aufnahme das Wichtigste? Wir haben gerade schon über Kommunikation gesprochen und wie sehr fühlen Sie sich da der historisch informierten Aufführungspraxis verpflichtet? Oder haben Sie das dabei gar nicht im Kopf gehabt?
Also im Kopf habe ich so wenig wie möglich gehabt. Es ist eigentlich das Historische daran ist, dass man selber einfach älter wird und mit der Erfahrung, die man im Leben gesammelt hat, mit all dem, was man gehört hat und gelernt hat, sich ein Bild gemacht hat, das natürlicherweise entstanden ist. Und dieses Bild habe ich versucht wiederzugeben und nicht so viel darüber nachgedacht. Könnte das demjenigen so gefallen? Ist das in der alten Musikabteilung akzeptiert? Ist das das? Diese Gedanken führen garantiert nicht zu einer persönlichen Wiedergabe. Jemand anders muss entscheiden, ob das eine schöne Wiedergabe ist. Aber ich denke, erstens, die Noten habe ich richtig gespielt. Und das Zweite ist, dass alle diese 6 Suiten ich so wiedergegeben habe, wie ich das ganz natürlicherweise fühle. Das ist schon alles.
Mhm. Ja, das ist alles und trotzdem, glaube ich, recht schwierig. Es gibt ja unglaublich viele Interpretationen, große Vorbilder, großer Namen. Das darf einen dabei eigentlich gar nicht beeindrucken, oder?
Doch, also jetzt nicht negativ beeindrucken, dass man da Angst kriegt oder sowas, weil die das so toll spielen. Ich war also vor allen Dingen fasziniert von älteren Aufnahmen. Also Pierre Fournier, Pablo Casals, Rostropowitsch auf seine Art, viele von diesen älteren Cellisten, die es leider alle gar nicht mehr gibt, dass die eben auch so eine persönliche Sicht der Dinge dargestellt haben. Da würde man vielleicht heute sagen, der eine spielt das vielleicht zu romantisch, der eine macht das, aber wer entscheidet das denn überhaupt? Das ist was Persönliches und mich hat fasziniert, dass das Persönliche bei denen auch gerne rüberkommt, sicher auch bei Cellisten heute. Ich konnte mir nicht alles anhören und wollte auch mich gar nicht vergleichen, sondern ich wollte mich ein bisschen orientieren. Vor allen Dingen, es gibt ganz interessante Sachen, 4. Bach-Suite, 1. Präludium, das hat man damals wirklich in 10-fach verlangsamtem Tempo gespielt und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum. Das war vielleicht die Zeit. Aber einfach, um einen Eindruck zu bekommen, aber meine Sichtweise war doch relativ klar. Manchmal habe ich mich sehr bestätigt gefühlt, manchmal war ich vielleicht auch ein bisschen irritiert, aber ich bin bei der Sache geblieben. Und dazu bin ich vielleicht einfach alt genug, dass ich das konnte und vielleicht mich deswegen nicht aus der Bahn werfen lasse.
Mhm. Es geht sehr um die Persönlichkeit eines Musikers, dass man die sehen soll, spüren soll, hören soll, direkt beim Musikmachen oder beim Musikhören als im Publikum. Haben Sie nach diesen Kriterien auch die Teilnehmer Ihres Festivals ausgewählt, dass Sie das Gefühl haben müssen, ich möchte die Persönlichkeit der Musiker, des Musikers spüren können, der muss mir was sagen, mitteilen können durch die Musik, egal welches Stück es jetzt ist?
Auch, ja. Es sind natürlich viele Musiker dabei, die ich sehr gut kenne oder die ich über viele Jahre kenne, viele, mit denen ich viel musiziert habe, natürlich auch manchmal neue, die man noch nicht so kennt, wo man das Gefühl hat, die passen rein. Ja, es hat mit der Persönlichkeit zu tun, es hat mit der Art, wie sie musizieren, zu tun, mit der sehr persönlichen Art, wie sie musizieren, zu tun. So ein Programm entsteht ja auch dadurch, dass man ja weiß, was sie gerne spielen, wie sie spielen, aber dann auch fragt, was würdest du denn gerne hier machen? Und dann versucht das alles zusammenzubringen, was natürlich bei 30 Gastmusikern nicht so ganz einfach ist.
Wenn ich das Programm mir überblicke, dann ist dabei schon einiges Spannende, glaube ich, entstanden. French-American Story zum Beispiel auch, dann mit Komponisten wie Debussy, Ducas, Fauré, Saint-Saëns natürlich. Doch um nicht so sehr von Bach und Mendelssohn wegzukommen, Mendelssohn und Bach, das ist ja eine direkte Linie. Mendelssohn, die Bach-Renaissance, sagt man, der auch diesen romantischen Gedanken hat. Wie romantisch ist Bach für Sie?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich habe mal ein Konzert gegeben, wo ich eine Bach-Sonate gespielt habe, diese Gamben-Sonaten, und dazwischen Werke von Couperin oder Rameau oder von Quai d'Hervelois oder wie sie alle heißen, aus der gleichen Zeit mit aufgeführt habe. Und dann spüre ich bei den Franzosen fast ein bisschen mehr das Herz als bei dem Bach, was gar nichts Negatives ist, sondern einfach, das ist mehr etwas leicht mehr kalkulierter bei Bach als bei den Franzosen, obwohl es genauso perfekt komponiert ist natürlich. Also die Romantik fühle ich dann aber doch manchmal schon. Es gibt so manche Floskeln in den Suiten, wo ich denke, guck mal. Aber dann hält man sich doch ein bisschen zurück und versucht es nicht romantisch klingen zu lassen, sondern versucht es nur wie einen gut gesprochenen Satz zu erklären. Mehr etwas schwer zu erklären, sehr, sehr kompliziert.
Ja.
Und Mendelssohn, ja, der ist ganz interessant, weil er ist geboren, wenn Haydn gestorben ist. Haydn, der quasi alles umfassend, auch von dem Leben her, der einfach viel älter als alle, die da sind. Man dachte ja immer Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Das stimmt natürlich nicht. Es war Haydn, Mozart, nochmal Haydn, Beethoven, nochmal Haydn. Und auch während Schuberts Leben immer noch Haydn eine Weile. Und dann wird Mendelssohn geboren, der so an der Kippe ist, mit sehr Klassik orientiert, in der großen Bach-Verehrung, aber auch Beethoven-Verehrung, doch mit den ersten romantischen Zügen, aber noch sehr klar strukturiert. Ich finde das eine total spannende Zeit, wie das dann so wegkippt.
Und Mendelssohn war ja auch ein bisschen Kulturmanager wie Sie, ne? So.
Ja,
hat
ja,
so
ja
ganz viel gemacht.
Ein Konservatorium hat er immerhin gegründet, ja.
Und Sie haben auch eine neue CD aufgenommen in diesem Jahr, 10 Präludien aus dem wohltemperierten Klavier von Bach mit einer dazu komponierten Cellostimme. Ich muss gestehen, das hatte ich vorher noch nicht gehört. Und da gibt es ja auch dieses Dreieck, das sich dann auftut zwischen Ignaz Moscheles, Bach und Mendelssohn.
Ja, Moscheles, ein großer Pianist, hat Mendelssohn an sein Konservatorium in Leipzig geholt. Er hat die Klavierabteilung dort geleitet. Es war überhaupt die Zeit, wo man nicht nur die Bachmusik, auch andere Sachen anders versucht hat zu beleuchten, damit viele Leute dafür Zugang bekommen. Und Moscheles hat halt das wohltemperierte Klavier genommen, hat die Stimme, also eigentlich nicht verändert, hat manchmal Takte hinzugefügt, hat aber die Tempozahl sehr verändert und eine Cellostimme dazugefügt, die absolut eigenständig und irgendwie, das ist sensationelle Musik.
Ja.
Schumann hat die Cellosuiten übrigens mit Begleitung von Klavier untermalt. Das kennt man heute gar nicht. Es war so eine Zeit, wo man ja so kommuniziert hat.
Also jedenfalls ein ungewöhnliches Hörerlebnis, gerade mit einem Stück, das sehr vertraut ist, ne? Ein C-Dur-Präludium.
Ja, das ist die Gounod-Fassung natürlich. Ne? Aber die Moscheles-Fassung ist so schön.
Ist
ja,
wunderschön.
Ja, ja.
Ich finde, wir kommen jetzt zu einer sehr schönen Mozart-Fassung, um mal in die Kurve zu gehen, mit dem Trio Fontenay. Und zwar in der Ursprungsbesetzung, in der Gründungsbesetzung sozusagen. Niklas Schmidt am Cello, Michael Mücke Violine und Wolf Harden am Klavier. Und das ist auch wieder ein sehr schöner Anfang. Der zweite Satz aus dem Klaviertrio in E-Dur, Köchel-Verzeichnis 542 von Mozart mit dem Trio Fontenay. Wolf Harden, Klavier, Michael Mücke, Violine und Niklas Schmidt am Cello hier bei uns auf NDR Kultur in Klassik à la carte. Niklas Schmidt ist unser Gast. 1980 haben Sie das Trio gegründet. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie jetzt die Aufnahme nochmal hören? Sie haben es ja schon lange aufgegeben, die Arbeit mit dem Trio.
Also ich war da drin bis 1997. Wenn ich das heute höre, ich kenne natürlich alle Aufnahmen logischerweise in- und auswendig. Und wir haben ja diese ganzen Jahre in der Zeit, wo ich dabei war, jeden Tag miteinander musiziert. Und Ja, ich höre das immer wieder gern. Also ich sitze jetzt nicht zu Hause und höre mir die Trio-Aufnahmen an, aber ich erkenne das sofort. Mhm.
Sie haben sich, glaube ich, auch nicht die Musik bei uns gewünscht, um dieses Trio nochmal zu hören, sondern weil es Ihnen um die Trio-Arbeit geht, die ja auch beim Festival eine große Rolle spielt. Ihr Wunsch war auch eine Aufnahme mit dem französischen Cellisten Paul Tortelier, den wir gleich hören werden. Warum?
Das war einfach eigentlich wie bei Menuhin, Lehrer von anderen, die es spielen, aufführen zu lassen. Also es gibt diese Fauré-Sonatenaufnahme von Paul Tortelier, ist einfach schön. Und Arthur Noras war einer der große Schüler von Paul Tortelier. Und der ist ja Gast, der war übrigens auch mal mein Lehrer, Arthur Noras. Und ich fand das eigentlich eine schöne Idee. Erstens ist die Aufnahme wirklich hervorragend. Die Sonate ist wunderschön. Sie ist übrigens 1917, also vor 100 Jahren, geschrieben worden. Und ja, dachte, das würde passen.
Mhm. Es passt auch zu dem Kammermusikgedanken und zu dem Gedanken der Lehre. Sie sind ja seit 1987 einer der jungen angehenden Musikern beizubringen versucht, was Kammermusikspiel ist und was Cellospiel ist. Eine ihrer Schülerinnen ist Asja Fatejeva. Sie spielt Saxophon, hat bei Ihnen Kammermusik studiert auch und wird jetzt auch beim Festival einen Meisterkurs schon leiten, obwohl sie jetzt irgendwie ganz jung ist. Wie kamst du dazu?
Ja, also erstmal, sie hat Kammermusik bei mir studiert im Duo mit Valeria Mirosch zusammen. Die hat natürlich nicht Saxophon bei mir studiert, aber sie war eine sehr, sehr interessierte Musikerin, die auch Bach-Suiten für Cello dann auf dem Saxophon spielen wollten. Also die überhaupt das Saxophon als klassisches Instrument wirklich mehr aufstellen will. Bei Saxophon denkt man logischerweise viel an Jazz. Das ist natürlich auch ein klassisches Instrument und sie ist klassische Musikerin. Und
hat auch ein schönes Bach-Album, ja.
Hat jetzt ein Bach-Album rausgebracht, hat eben auch diesen Echo-Preis bekommen und so weiter. Aber sie hat auch sehr viel Interesse am Lehren. Und ich konnte ihr ja persönlich nur so helfen, dass ich sagen kann, du kannst auf der Summer School, Mendelssohn Summer School, so heißt ja das, was unter dem Festival da abläuft, in der Hochschule, du kannst ja einfach einen Kurs geben. Und das hat eingeschlagen sehr. Wir machen das jetzt zum dritten Jahr. Und der Kurs ist beliebt, der ist auch voll, der ist besucht und sie spielt auch auf dem Festival und die gehört einfach dazu.
Was ist denn Ihrer Erfahrung nach das, was bei jungen Menschen, die bei Ihnen, sei es jetzt Cello oder eben Kammermusik studieren, was ist da vielleicht das größte Hindernis, das sie überwinden müssen im Unterricht oder im Prozess des Verstehens? Woran stoßen die so? An welche Grenze stoßen die so?
Oh, das ist sehr schwer allgemein. Das ist so eine individuelle Angelegenheit. Auch ein Trio oder ein Quartett ist eine individuelle Angelegenheit, weil da geht es ja zum Beispiel darum, in der Kammermusik vier Leute zu einem zusammenzuschweißen. Aber wenn sie dann eins sind, in Perfektion, ist es auch nicht gut, weil das Individuelle der vier Personen wieder verloren geht. Also die Balance dort zu finden, ist besonders schwer, sich hinter die Musik zu stellen, über die Klassik vielleicht, also nicht, man fängt dann vielleicht gerne an mit den großen Schinken, dass man vielleicht über die Klassik beginnt, frühe Beethoven-Quartette, Haydn-Quartette, Mozart-Quartette lernt, um dann sich weiter nach vorne zu bringen. Das ist wie ein Maler, der nur noch Kleckse an die Wand malt, aber nicht zeichnen kann, das funktioniert nicht. Der muss erst zeichnen können, der lernt das ganze Handwerk und wenn er dann am Ende seines Lebens Kleckse an die Wand macht, dann hat das wahrscheinlich seinen Sinn. Umgekehrt geht das nicht. Kurzfassung. Ja.
Sie haben jetzt auch bei dem Festival einen Aspekt, und bei dem Festival geht es ja auch immer wieder um den kammermusikalischen Aspekt. Bei dem Programm, bei der Programmierung, haben Sie da einen Lieblingsinterpreten gehabt oder wie läuft da die Themengabe?
Das wächst ganz, ganz langsam jedes Jahr. Manchmal ist es, also wenn so ein Festival vorbei ist, ist es natürlich manchmal relativ leer. Ich habe so vielleicht Grundideen, auch Werke von Mendelssohn, die ich unbedingt mal aufführen möchte. Und dann bastelt sich das so langsam da drum rum, irgendwie in den Gedanken eigentlich mehr als auf dem Papier, dass ich denke, guck mal, das würde dazu passen. Diese Besetzung fände ich jetzt vielleicht eigentlich ganz schön. Da passt doch der rein, den ich so gerne mag oder so. Also das sind eigentlich Sachen, die wirklich ganz, ganz allmählich wachsen und dann zu Ende geführt werden und aufgefüllt werden.
Trotzdem muss es jedes Jahr immer wieder etwas Neues geben. In diesem Jahr wird es sicherlich der Ort der Elbphilharmonie sein, der neu dazukommt.
Das ist absolut neu, ja. Genau. Sehr aufregend. Ja.
Sie werden im Kammermusiksaal sein können. Ja. Haben Sie selbst da schon, ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm
gespielt? Gespielt habe ich noch nicht da. Nein, ich war natürlich am Anfang gleich dabei. Ich war bei der Eröffnung der großen Halle dabei, habe mir die kleine Halle sehr genau angeguckt und habe relativ früh natürlich da gesprochen und gesagt, ich würde gerne auch zwei Konzerte da machen. Elbphilharmonie und Leishalle gehört ja in gewisser Weise zusammen in der Organisation und habe dann für beide Freitage in den beiden Wochen die kleine Elbphilharmonie dazu gewonnen.
Das ist bestimmt eine aufregende Geschichte. Und was man auch nicht unterschlagen darf, Sie sind ja nicht nur als Manager, als künstlerischer Leiter unterwegs bei dem Festival, sondern Sie spielen auch selbst, ich weiß nicht, ich glaube an jedem zweiten Abend irgendwo mit. Wie schafft man das?
Das ist so. Ja, also das musste ich mir sehr bitter erarbeiten, dass man, wenn man an diesen ganzen Dingen arbeitet und den Kopf voll hat damit, dass man sich die Freiräume schafft, indem man Cello übt. Ich habe auch heute Morgen natürlich geübt und das war nicht einfach, weil so viel drumherum passiert ist. Aber wenn ich das dann tue, dann habe ich meine Ruhe und dann sind die anderen Gedanken auch aus dem Kopf. Anders funktioniert es nicht. Und so ist es natürlich auch mit dem Spielen. Das sind so viele Freunde, mit denen ich einfach gerne auch zusammenspiele, wenn sie schon alle da sind. Also ich finde, ich spiele wahrscheinlich nicht mehr als andere auch, aber natürlich bin ich dabei.
Le dernier sommeil de la Vierge von Jules Massenet in einer Aufnahme mit Paul Tortelier und dem English Chamber Orchestra hier bei uns in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Paul Tortelier, sagte gerade Herr Schmidt, das war auch so ein Typ. Warum?
Nein, ein Original, einfach ein Original. Der Inbegriff des Don Quixote, da gibt es ja von Richard Strauss dieses Stück Don Quixote mit Cello und da fand ich ihn einfach die beste Besetzung dafür.
Mhm. Ja. Sie haben ihn sich ja auch für uns bei uns heute für die Sendung gewünscht.
Ich habe ihn mir gewünscht, weil er der Lehrer von Arthur Noras war. Mhm. Und das war ja die Verbindungen.
Wir steuern schon in die Schlusskurve und haben endlich einen Titel auch von dem Namensgeber Ihres Festivals, von Felix Mendelssohn Bartholdy. Felix der Glückliche, der von seinen Begabungen her ganz eindeutig ein glücklicher Mensch war, auch wenn er sein Leben nicht so lang, wer weiß, was er noch alles getan hätte, wenn er länger hätte leben können. Wir hören gleich Musik von ihm mit Rudolf Serkin und Sie haben sich diese Musik aus einem speziellen Grund gewünscht auch.
Mit diesem Präludium und Fuge für Klavier E-Moll Opus 35 wird ja das Festival eröffnet. Und es spielt Peter Ors. Und Peter Ors war eben Rudolf Serkins Schüler. Das ist wieder diese Idee gewesen, dass ich dachte, die Alten dürfen das spielen jetzt bei ihnen. Und dieses Stück in der Fuge gibt es ja einige Choräle. Und Mendelssohn hat ja sehr oft natürlich den Blick auf Bach, aber auch auf einfach vorhandene Choräle oder selbst komponierte Choräle in seine Werke eingebaut. Hier hört man zum Beispiel 3 oder 4 verschiedene Choräle, die man nicht ganz klar einordnen kann, weil manchmal passt eine Textzeile drauf oder die Melodie kennt man aus dem Choral. Da kommt zum Beispiel auch Vom Himmel hoch drin vor. Ich wollte diese Verbindung zu den Chorälen einfach ein bisschen aufzeigen bei Mendelssohn im ersten Stück des Festivals und eben auch im letzten. Da wird das Mendelssohn C-Moll Trio Opus 66 aufgeführt und das endet eben mit einem großen Choral. Der ganze 4. Satz ist von einem Choral geprägt und das ist gelobet, seist du Jesus Christ oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch für deinen Thron, trete ich hiermit, aber das hat alles eine Bedeutung, warum er diese Choräle wählt. Man kann sie nur nie genau beschreiben, welche es sind. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Das finde ich interessant.
Mehrere Möglichkeiten klingt nach Entdeckung und die lieben Sie, glaube ich.
Ja, aber ich liebe vor allen Dingen diese Verehrung von dem einen zum anderen, dem Schüler zum Lehrer, dem Mendelssohn über Bach vor allen Dingen und die Zeit vor ihm, wie er das verarbeitet hat in seinen Werken. Was sie zum Leben übrigens sagen, ich weiß nicht immer, ob das nicht, man denkt immer, was hätte er noch schaffen können, sagt man bei Schubert auch, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war doch meistens schon angelegt und wahrscheinlich auch abgeschlossen. Das kann man vielleicht leichter sagen von heute, wenn man dann gerade lebt und ist jung und hat so viele tolle Ideen. Das Leben ist kürzer, schneller und wahrscheinlich, meiner Meinung nach, glaube ich, wahrscheinlich so angelegt, dass es eben nur so lang sein wird.
Das ist auch, was es ist. Sie haben immer mal wieder in Artikeln geäußert, in Interviews geäußert, dass sie ganz gerne in der Zeit von Felix Mendelssohn Bartholdy gelebt hätten oder die so spannend finden. Können Sie kurz sagen, warum oder welches Moment für Sie da am spannendsten ist?
Es geht dann gar nicht um Mendelssohn, es geht einfach um die Zeit und die Musik in dieser Zeit. Also ich sagte ja vorher schon über Haydn, Beethoven, Mozart, Schubert. Allein mal zu spüren, wir sehen das heute so einfach aus. Wir sehen immer die ganze Geschichte so einfach, weil wir sie ja schon sehen können. Aber wenn man darin lebt, kann man ja noch nicht wissen, wo alles hingeht, wie sowas entsteht, wie die Verbindungen waren, wer wen gekannt hat, wer wen. Einmal dabei zu sein, wäre doch gar nicht so schlecht.
Ja, ich wollte Sie auch gerne noch fragen, was würden Sie denn gerne Herrn Mendelssohn fragen, wenn Sie ihn treffen könnten? Das ist ja auch so ein Gedankenspiel, das man immer ganz gerne mal macht.
Das ist schwierig. Ich weiß, die Personen würde ich natürlich wahnsinnig gerne erleben. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber meine Familie hat ja mit Familie Mendelssohn ein bisschen zu tun. Mhm. Meine jüdische Großmutter ist eine Familie Meyer-Levy. Die waren die Vorsteher der großen Synagoge in der Oranienburger Straße, wo die Mendelssohns eben auch ein- und ausgingen. Und einige meiner Meyers haben auch einige der Mendelssohns geheiratet. Und das halte ich für unglaublich spannend, wer da mit wem immer zusammengesessen hat. Und da würde ich gerne ein bisschen spinksen.
Ja, eine Zeitmaschine wäre in dem Zusammenhang wahrscheinlich ganz, ganz wichtig. Das ist interessant, dass wir unsere Zeitmaschine jetzt momentan in die Vergangenheit, aber gleichzeitig in die Zukunft richten auf das Festival. Nochmal eine spekulative Frage. Was würde Felix Mendelssohn vielleicht in Hamburg jetzt tun für das Festival? Würde der es gut finden, dass es dieses Festival überhaupt gibt?
Also nötig hat das ja sowieso gar nicht. Die Musik ist überall gespielt. Ich glaube schon, dass er es gut findet. Dieses Festival ist ja nicht nur wegen Mendelssohn. Das Besondere an dem Festival ist ja eigentlich auch, dass eben wie in einem Urlaubsort, das gibt es ja im Sommer an vielen Plätzen, viele Menschen zusammenkommen und zusammen miteinander musizieren. Hier ist aber gar keine Ferienzeit. Hier werden auch keine Festivalbesucher hinpilgern wie in Bayreuth oder so, sondern es sind die Hamburger, die da hingehen. Aber trotzdem, diese Idee der Stimmung, die entsteht, wenn zwei Wochen lang was gemeinsam wächst und das mitten in Hamburg, das fand ich eigentlich toll. Und das würde Herrn Mendelssohn bestimmt gut gefallen.
In der Leishalle, in der Kirche St. Johannes Harvestehude, wo auch sehr spannende Konzerte, zum Beispiel die Reihe Jubilate oder der Abend Jubilate stattfinden wird. Die Kirche haben Sie, glaube ich, jetzt habe ich doch ein bisschen im Dunkeln, glaube ich, das erste Mal mit einbezogen.
Nein,
doch nicht,
die
oder regelmäßig
ist jetzt immer dabei.
Nicht anfängt.
Und ich finde das einfach sehr schön und man kann dort besondere Sachen machen, die neue Orgel dort zum Klingen bringen. Es gibt brandenburgische Konzerte, dieses Mal das fünfte. Und Kombinationen von Exultate Jubilate von Mozart zur Chaconne von Bach. Also Einzelspieler mit Orchester. Also ich finde das eigentlich sehr schön.
Es gibt dort auch einen sehr guten Kantor, den man dann ja auch...
Genau, Christopher Bender, der ist auch dran beteiligt.
Rudolf Serkin hier, Felix Mendelssohn Bartholdy hat er gespielt aus Präludium und Fuge für Klavier in E-Moll. War das Präludium? Ein Musikwunsch von Ihnen, Herr Schmidt. Und Sie schauen jetzt schon ganz fokussiert natürlich auf das Festival. Was ist denn das, was jetzt noch ganz, ganz dringend zu tun ist für den 11. September, für die Woche?
Na, es gibt einfach viel. Es ist ja vor allen Dingen auch die Akademie, diese Summer School, wo eben 100 Studierende aus aller Welt ankommen und jeder hat natürlich seinen Wunsch. Die meisten werden privat untergebracht in Hamburg, Unterrichtspläne zu erstellen. So. Also diese Summer School fordert sehr viel und natürlich das Festival, die Musiker, wann sie anreisen, wie das alles gehandelt wird. Das ist einfach viel Arbeit, klar.
Klar, aber das sind sie auch gewöhnt und wir haben gar nicht über das schöne neue Logo gesprochen, können wir jetzt auch nicht mehr, aber das gibt es. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren in Klassik à la carte bei uns.
Vielen Dank.
Das internationale Mendelssohn-Festival mit Niklas Schmidt und vielen spannenden Gästen vom 11. bis zum 24. September in Hamburg, unter anderem auch in der Elbphilharmonie. Und das Programm gibt es online. Und ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Die Sendung Klassik à la carte können Sie noch nachhören im Netz. Mein Name ist Petra Ries und jetzt gleich im Anschluss begleitet Sie meine Kollegin Eva Schramm durch den Nachmittag. Damit viel Vergnügen und noch einen schönen Tag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.